Pur der HSV, der HSV-Podcast. Ende des Monats heißt Podcast-Zeit. In der dritten Folge unseres HSV-Podcasts Pur der HSV haben wir diesmal Rick van Drongelen zu Gast. Dabei wird eines sofort klar. Der Innenverteidiger stammt aus einer durch und durch sportverrückten Familie, die ihn entscheidend geprägt hat und bis heute eine ganz wichtige Rolle in seinem Leben einnimmt. So spricht van Drongelen über seinen ausgeprägten Ehrgeiz, der ihn als Kind schon mal wutentbrannt nach Hause flüchten ließ, die besondere Beziehung zu seinem Vater, seine späte Umschulung vom Angreifer zum Verteidiger, Ramos versus Cellini, seinen umstrittenen Musikgeschmack, Aufreger im Straßenverkehr, seine Jugendliebe Puck sowie Familientreffen mit dem Chef-Scout von Chelsea London und seine große Sehnsucht nach einer Rückkehr in seine Heimat nach der aktiven Karriere. Unterstützt wird der Podcast vom HSV-Fankonto. Die Comdirect bietet euch gerade als HSV-Fans mit diesem speziellen Angebot viele exklusive Vorteile. So kommt ihr zum Beispiel kostenlos ins HSV-Museum und zu HSV-Jugendspielen. Oder durch die sogenannte Fastlane im Volksparkstadion ganz schnell und ohne Anstehen zu euren Plätzen bei einem Heimspiel. Neben der kostenlosen Kontoführung gibt es ebenfalls eine HSV-Kreditkarte dazu. Als Neukunde könnt ihr euch jetzt 25 Euro Prämie sichern. Und über diesen Podcast bekommt ihr mit etwas Glück noch ein spezielles Geschenk obendrauf. Denn unter allen Eröffnungen bis zum 27. März verlost Comdirect 25 Auswärtstrikots mit allen Unterschriften der Profis. Dieses spezielle Angebot gibt es nur über comdirect.de/HSV-Podcast. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen zu diesem Konto. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast mit Rick van Drongelen.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der dritten unseres Podcasts Pur der HSV. Wir melden uns mal wieder zum Monatsende aus unserem provisorisch eingerichteten Tonstudio hier aus dem Volksparkstadion. Und wir, das sind Thomas Husmann, und an meiner Seite begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin, Lars.
Moin.
Und natürlich haben wir wieder auch einen besonderen Gast heute hier. Nachdem Aaron Hunt und Tim Leibold den Anfang gemacht haben, sind wir jetzt in der Innenverteidigung angelangt. Richtige Abwehrkante sitzt uns gegenüber, und da wisst ihr HSV-Fans schon, wer gemeint ist. Vizekapitän, Holländer, 21 Jahre jung, Rick van Drongelen. Moin, Rick.
Moin, moin.
Rick, wir haben schon eben kurz mal gesprochen, für dich eine Premiere, erster Podcast.
Ja, ja.
Und bei uns geht es auch immer mit einer Premiere los. Die erste Frage richtet sich nach dem ersten Mal. Wann hast du das erste Mal gegen den Fußball getreten?
Das ist lange her. Ich glaube schon ganz früh, weil ich habe eine echte Fußballfamilie. Mein Vater hat auch immer Fußball. Oh.
Das kostet. Das kostet, ja.
Meine Mutter.
Oh, dein Vater jetzt gewesen, ja, das wäre witzig.
Meine Mutter. Da war ich ganz jung und ich glaube, denke ich schon mit 2, 3. Und ich bin wirklich angefangen bei einem Verein mit 4 Jahren. So, ja, ich war schon früh dabei.
Fußballverrückte Familie, sagst du? Hat dein Vater also selber auch Fußball gespielt, oder?
Ja. Mein Vater, sein Bruder, all meine Cousins spielen auch Fußball, und ich bin der Jüngste. Ich musste eigentlich auch, aber ich wollte selber natürlich auch.
Und wie war das dann mit 4 Jahren? War das schon richtig Fußball, oder du hast vorher gegen alles getreten, was rund war
im Haus? Ja, genau. Das war noch in der, bei uns heißt das F-Jugend, die für die ganz Kleine. Und ja, da war es mehr so Spaß haben, und aber ja, man will auch als Kind schon gewinnen, und ja, das war für mich der Anfang, und da habe ich dann auch schon lange gespielt dort, und da, von dort kommen auch meine ganzen Freunde, und da bin ich jetzt immer noch mit befreundet. Ja, war eine schöne Zeit.
Das war ja ein kleines Dorf, wo du herkommst. Axel?
Ja,
ist Axel. Richtig. Und da gab es auch dann nur einen Verein, wo man hingehen konnte, oder gab es da auch Auswahl?
Nein, da waren 2 Vereine. FC Axel Nein, VV Axel und AZVV. Und meine Familie waren alle bei AZVV, nur meine Cousin, der ist so alt wie ich, der war bei VV Axel. Und dann bin ich bei AZVV angefangen und später, wann ich eigentlich das Jahr, wann ich gewechselt bin, dann sind die zwei Vereine zusammen gegangen und jetzt heißt es FC Axel.
Okay, und ist das, haben die richtig in jeder Jugend eine Mannschaft? Sind da alle Kinder, spielen alle Fußball aus dem Dorf oder?
Ja. Die haben, jeder Jahrgang haben die eine Mannschaft. Die haben auch, ich weiß, auch für Mädchen und für Frauen eine Mannschaft. Und wenn ich Zeit habe, das ist nicht so oft, aber wenn ich mal da bin, dann gehe ich auch oft dahin und gucke ich Spiele an. Mein Großvater läuft immer rum dort. Jeder kennt ihn auch, der ist immer auch beim Training. Jeden Samstag ist er da und wenn ich meinen Großvater suche, dann gehe ich dahin, dann weiß ich, der ist da und auch meine Familie spielt dort noch Fußball, so dann schaue ich mir das gerne an.
Und wie kann man sich das so vorstellen, den jungen Rick bei den ersten Turnieren, was für Erinnerungen hast du so daran, als du dann als wirklich ganz kleines Kind da noch schon rumgelaufen bist?
Ja, gute Erinnerung. Mein Vater war immer auch mein Trainer, wenn ich klein war und das war auch manchmal, der war natürlich ein bisschen, in Holland sagt man streng, dass er ein bisschen mehr auf mich achtet und musste ich auch manchmal, wenn ich mich aufgeregt habe im Training, war ich noch ganz klein, musste ich dann 5 Minuten hinter eine, sind so Bäume, musste ich da 5 Minuten, sagte, geh mal kurz, nimm mal kurz eine Pause und nach 5 Minuten dürfte ich dann wieder zurückkommen, dann war ich wieder ruhig und manchmal auch, wenn Training fertig war und ich war böse, dann bin ich direkt aufs Fahrrad nach Hause gefahren, nach meiner Mutter und habe ich alles an meine Mutter erzählt, was passiert ist, aber das war schon gut mit meinem Vater als Trainer, der ist streng, aber ehrlich, so. Ich habe viel von ihm gelernt und ich denke immer noch viel von ihm übernommen.
Und warum musstest du dich beruhigen? Also wie sah das dann genau aus? Also weil du dich so aufgeregt hast über ihn, über dich selber? Oder?
Ja, das war früher auch ein bisschen, ich sag nicht ein Problem, aber das hat mich, musste ich lernen. Ich war bei meinem Amateurverein, das war ein kleiner Verein natürlich, war ich oft der bessere Spieler und wenn es mal nicht läuft, wie ich wollte, dann wollte ich alles machen, bin ich über den ganzen Platz gelaufen und wollte ich jeden Ball haben und manchmal habe ich dann, wenn wir dann zum Beispiel in einem Spiel oder so oder im Rückstand waren, dann habe ich keine Luft mehr bekommen und musste ich weinen und war alles schlecht und musste mein Vater mich auch wie im Training kurz rausholen und dann kurz wieder Luft holen und dann nach ein paar Minuten hat er mich wieder eingewechselt, aber ich weiß, ich bin oft Meister geworden in der Jugend, wir haben viele Spiele gewonnen, so das war nicht immer nötig.
Woher kommt das denn, diese Eigenschaft, dieses sehr ehrgeizige, immer gewinnen wollen, nicht verlieren können?
Nicht von meinem Vater, das kommt von meiner Mutter. Ja, mein Vater wollte natürlich auch immer gewinnen. Meine Mutter hat Basketball gespielt und sie hat mir erzählt, dass sie auch immer so war, dass sie auch so sich geärgert hat oft und auch unbedingt alles gewinnen wollte. Und von meinen Großeltern weiß ich, dass mein Vater nicht so war. Zum Beispiel, wenn ich habe manchmal, wenn ich im Spiel, ich habe zum Beispiel, das war gegen, mal nachdenken, der gelbe Karte, der letzte.
Gegen Nürnberg.
Hier im Spiel, oder?
Ja. Gegen Nürnberg. Meinst du beim Bundesliga-Spiel, wo du ihn weggeschubst hast?
Ja, so ein bisschen? Und dann nach dem Spiel, dann gucke ich auf mein Handy und dann hat meine Großmutter, sie hat auch noch WhatsApp hat mich dann geschrieben von Glückwunsch, aber Opa fand es nicht gut, was du da gemacht hast wegen der gelben Karte, weil und wenn ich dann mal zu Besuch bin bei meinen Großeltern, dann sagt mein Opa auch immer, ja, dein Vater hat früher nie, hat auch, der war hart und hat Fouls gemacht, aber der hat nie mit der Schiri oder gegen seinen Gegenspieler geredet und das machst du noch zu oft. Du musst ganz deinen Foul machen, aber weglaufen und nicht mit Schiri reden, weil der war früher selber auch Schiedsrichter und hat auch gesagt, wenn jemand zu mir gekommen ist, habe ich ihm auch gelb gegeben und ja, das ist ein Ding, bisschen in unserer Familie, wovon die sagen, das kannst du noch ja, besser machen, wie mein Vater.
Das ist aber auch eine Stärke, wenn man so ehrgeizig ist. Ich kann mir vorstellen, wenn du so ein kleiner Junge bist und bist so aufbrausend und immer ein bisschen wütend auch und so grundaggressiv, dass das auch bei den Teamkollegen nicht immer so gut ankommt. Bist du da auch mal mit irgendwelchen Mitspielern aneinander geraten?
Ja, ich habe natürlich auch immer viel geredet auf dem Platz und manchmal sind auch Eltern zu mir gekommen und haben gesagt, mach mal ein bisschen weniger, weil es muss Spaß machen natürlich. Und ja, da waren auch Jungs dabei, die vielleicht nicht so gut waren, aber ich wollte unbedingt gewinnen. Und wenn da mal etwas passiert, dann habe ich es auch gesagt, auch ich war noch ganz jung, aber ja, das musste ich lernen und das ist mit der Zeit auch viel besser geworden. Und später bin ich dann gewechselt zum eine JVOZ heißt das. Das ist eine Fußballschule, die auch Liga spielen. Und dann sind, weil in meiner Provinz gibt es keine Profiverein, so das war mehr so für die Jungs aus meiner Provinz der Chance, um doch auf ein höheres Niveau zu spielen. Und da habe ich auch mit guten Spielern dann zusammengespielt in der Jugend und dann habe ich es auch gelernt, war ich auch oft Kapitän und habe ich oft mit meinem Trainer geredet, der war auch halt Profi und hat mir auch, habe ich viel mit ihm darüber geredet, dass ich das in die richtigen Momente machen muss und nicht bei jeder, bei alles, was passiert auf dem Platz. Das muss ich so ein bisschen mehr kontrollieren und ja, das ist auch gut gelaufen, habe ich von gelernt.
Ich finde es ganz interessant, dass du von deinem Vater eigentlich auch vom Platz weggefahren bist und dann eigentlich zu deiner Mutter nach Hause gefahren bist, die eigentlich dich ja viel besser verstehen konnte, dass du so aufpausen warst. Ich will da nochmal nachfragen, wie war das, wenn du dann nach Hause gekommen bist? Hat sie gesagt, ja, ich kann nicht verstehen, aber...
Ja, meine Mutter hat natürlich immer meine Seite, war immer meine Seite, aber ich habe natürlich auch viele Gespräche mit meinem Vater gehabt und mein Vater ist auch als Mensch sehr ruhig und der manchmal wolle er vielleicht auch was sagen, aber sagt er es nicht. Der macht mehr mit, nicht immer mit Wörtern, aber auch mit, wie sagt man, Aktionen, ja, Taten, ja. Und so ist er als Mensch und so ist er, war er auch auf dem Platz. Und ich bin, denke ich, als Mensch auch so wie ihm, aber auf dem Platz war ich manchmal ein bisschen aggressiver. Ja.
Dein Vater hat ja eine ganz besondere Rolle trotzdem für deinen fußballerischen Weg gehabt, wenn er dich auch so früh trainiert hat. Seid ihr heute immer noch so eng auch in Kontakt?
Ja. Jeden Tag haben wir Kontakt. Er schreibt mich oder telefoniert mich jeden Tag. Wie war Training und was habt ihr gemacht? Und du immer gerne wissen, was wir trainiert haben, wie ich trainiert habe, was ich trainiert habe. Und ja, so besprechen wir eigentlich jeden Tag so, was passiert ist. Und ich frage ihn natürlich auch, wie sein Tag war.
Und inwieweit ist er immer noch auch eine Art Coach für dich? Also gibt er dir noch Tipps? Gibt es da eine Kritik?
Ja, aber weil er mich immer fragt, was wir im Training machen und wie der Trainer denkt über mich, was er gerne vielleicht besser haben will, das bespreche ich auch mit meinem Vater. Und wenn er dann vielleicht etwas sieht im Spiel oder so, dann sagt er von, ey, das war so ein Moment oder das hattest du vielleicht besser machen können. Es ist nicht so, dass er sagt, du musst so und du musst so spielen. Nein, der weiß, dass hier beim HSV ein super Trainerteam habe, der mich unterstützen kann, aber der ja, manchmal zu Hause oder wenn wir telefonieren, Auswärtsspiel ist er nicht immer da, so, aber da guckt er immer im Fernsehen, dann schreiben wir immer über Spiel und spezifisch dann über mein Auftritt.
Also bei den Heimspielen ist er immer dabei,
ja.
Hier im Stadion.
Und manchmal auch beim Auswärtsspiel, zum Beispiel, der war in Bochum, letztes Jahr dann in Duisburg, mein erstes Jahr beim HSV waren viele Vereine, was nicht so weit war, so wie Dortmund, Gladbach, Schalke, dann war er, ja, dann ist er auch beim Auswärtsspiel, der war letztes Jahr in Paderborn, so, wenn er Zeit hat und es nicht so weit ist, dann kommt er gerne auch zum Auswärtsspiel, weil der will immer dabei sein und manchmal ist es auch viel, weil der arbeitet auch und sage ich auch, du musst nicht immer kommen, aber der sagt, ja, ich weiß, er will das und ich verstehe das auch, wenn ich vielleicht später einen Sohn habe, will ich das wahrscheinlich auch, will ich auch alles erleben und sehen. Das ja, sage ich natürlich nicht, du darfst nicht kommen und ich freue mich auch immer, wenn er da ist.
Er ist bestimmt ja auch wahnsinnig stolz auf dich, wenn er früher selbst Fußball gespielt hat und jetzt ist der Sohnemann, spielt im Signal Iduna Park zum Beispiel in Dortmund.
Ja, das ist eine meiner schönsten Erinnerungen, denke ich, dass ich in so ein Stadion gespielt habe, aber ich muss auch sagen, der Volksparkstadion ist natürlich auch, ist auch nicht schlimm, um da jede zwei Wochen zu spielen, aber ja, das sind schöne Erlebnisse und natürlich habe ich früher als kleines Kind immer gesagt, dass ich Profi-Fußballer werden will, aber ja, dass es dann so gelaufen ist, dann kann ich nur dankbar sein.
Ich überlege gerade, wie kann man sich das so vorstellen, wenn du von deinem Vater danach eine WhatsApp kriegst oder angerufen wirst nach so einem Spiel? Wie, nimm uns mal mit, nicht inhaltlich, also was er dann schreibt, sondern wie er das macht. Also weißt du, wenn der sich zwei Stunden nach dem Spiel noch nicht gemeldet hat, dann habe ich schlecht gespielt oder ist es immer gleich?
Der meldet sich immer, egal ob wir gewonnen haben oder verloren haben, ob ich gut gespielt habe oder schlecht gespielt habe, aber ich weiß, wann ich nach dem Spiel mein Handy anmache, dann weiß ich, mein Vater hat mich geschrieben und macht er immer so kurze Analyse von was er denkt über das Spiel und aber oft telefoniere ich ihm auch direkt nach dem Spiel und dann unterhalten wir uns ein bisschen.
Wie läuft das noch vor dem Spiel ab? Gibt es auch mal eine Motivationsbotschaft von ihm?
Ja, auch vor dem Spiel. Eigentlich wie meine ganze Familie schreibt mich immer, meine Cousins, meine beide Großmütter schreiben mich immer. Ich weiß, der Mutter von meinem Vater, sie macht immer eine vor jedes Spiel, sie guckt mit meinem Großvater zusammen vom Fernsehen und sie macht immer eine Kerze, lass sie brennen, wenn das Spiel anfängt. Und sie sagt immer, das bringt Glück. Aber zum Beispiel letzte Woche oder vor zwei Wochen, wenn wir in Hannover gespielt haben, hat sie in der Nachspielzeit der Kerze ausgemacht und haben wir noch das späte Tor gemacht. So habe ich gesagt, vielleicht bringt es doch kein Glück. Aber nein, das sind schöne Sachen. Auch meine Mutter ist immer, schreibe ich auch eigentlich immer mit, aber dann nicht so inhaltlich über Fußball, aber mehr so alles drumherum. Und ich habe auch noch eine Schwester, so ja, da habe ich auch Kontakt mit.
Gut, also viele Botschaften, viele Mitteilungen. Wir haben auch eine und ja. Die kommt auch mal direkt von deinem Papa.
Hey Rick, here is your father speaking. I have a question for you and of course it's about football. I know that your greatest example in football is Cellini and mine is Ramos. How are you going to try to reach their level of defending? Best greetings and much fun in the HSV podcast. Your father.
Wir müssen es kurz einmal übersetzen.
Wird es Englisch?
Falls jemand nicht Englisch spricht, also war dein Vater Frank und hat gefragt, sein Vorbild ist Sergio Ramos,
genau.
Dein Vorbild Cellini, zwei Weltstars, was die Verteidigung angeht und wie du es denn schaffen möchtest, deren Level irgendwann mal zu erreichen.
Ja, ich war natürlich den Weg von Cellini, aber ich denke, Ich finde Ramos natürlich auch super, aber Chiellini ist, denke ich, ein bisschen mehr ein ähnlicher Typ. Oder ich bin mehr ein ähnlicher Typ als ihm. Ramos ist, denke ich, auch sehr gut am Ball und sehr technisch. Und Chiellini ist doch mehr der echte Verteidiger. Und wie ich das gerne wie ich das schaffen will oder so gut werden will, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich will in die Richtung von die beiden. Ja, das ist jeden Tag harte Arbeit. Wissen, was meine Schwäche sind, daran arbeiten. Und ich gucke auch oft Spiele an von Juve. Letzte Zeit war schwierig von Chiellini, weil der verletzt war, aber der ist jetzt wieder zurück. So, ja, dann freue ich mich zu gucken, wie er spielt und wie er das macht. Und da sind viele Situationen. Ja, Fußball ist der gleiche Sport. So, viele Situationen, die auch in meine Spiele passieren. So, dann gucke ich, wie er das macht. Und daneben kann ich nur an meine Schwäche arbeiten. Auch meine Stärken können immer noch besser werden, natürlich. Und das hat mit vieles zu tun. Ist auch, ich habe die Doku von Juve geguckt und wenn man sieht, was sie auch neben dem Fußball machen, so an Ernährung, an Schlafen, an alles drumherum, das sind Sachen, da kannst du, ja, da, wenn du etwas erreichen willst, dann muss das auch alles gut sein. Und ja, dann hoffe ich, dass ich mich noch so verbessern kann, dass ich auf jeden Fall in die Richtung von die beiden kann. Ob ich das schaffen werde, ist natürlich schwierig, weil die auf das sehr hohes Niveau agieren und schon viele Jahre. Aber ja, ich kann nur mein Bestes geben, um in die Richtung zu gehen.
Aber es zeigt ja, dass dein Vater, dass es bei euch im Grunde auch ganz, ganz viel um Fußball schon immer ging, von klein auf an. Das ist schon besonders, oder? Wie nimmst du das wahr?
Ja, und der ist auch meine Jugend, hat er mich überall hingebracht, durch ganz Holland, weil ich habe dann mit meinem Amateurverein noch nicht, aber dann später mit JV OZ haben wir auch erste Liga gespielt und haben wir weit entfernt von meinem Dorf gespielt und der hat mich überall hingefahren und ich war dann auch in eine Mannschaft, das war so Südholland und dann hast du gespielt gegen Ostholland, gegen Nordholland, gegen West. So West waren dann die Jungs von Ajax und ich habe dann mit den Jungs von PSV und so zusammen gespielt und ja, das waren immer Spiele, die waren ganz weit weg und er hat mich überall hingebracht. So, ich habe stundenlang mit dem Auto auch immer damals schon unterhalten und ja, das größte Ziel war immer, um irgendwann mal Profi zu werden. Der erste Schritt war dann, zu einem Profiverein zu wechseln und das ist dann passiert. Mit 14 Jahren bin ich dann, habe ich Probetraining gemacht bei Sparta und auch ein Testspiel gemacht. Und das waren verschiedene Tage. So, ich habe nach dem ersten Training auch zu meinem Vater gesagt, puh, das wäre mal richtig geil, wenn ich hier mal spielen darf. Und die Jungs waren in meinen Augen so gut. Und in diesem Moment habe ich nur geträumt davon, dass ich wirklich kommen kann. Und dann nach der Testspiel habe ich dann ein Gespräch gehabt und dann haben die gesagt, wir wollen gerne, dass du bei uns kommst. Und ja, da waren wir natürlich zusammen, ich weiß noch, waren wir zusammen zurück, an eineinhalb Stunden zurück nach meinem Dorf und sind wir unterwegs direkt, um das zu feiern, McDonald's zusammen gegessen. Und ich habe direkt, wann ich im Auto saß, direkt meine Mutter telefoniert und ich war noch jung, so ich habe meine Mutter telefoniert und gesagt, Mama, ich darf nächstes Jahr zu Sparta gehen. Und ja, sie wusste natürlich, dass ich das auch unbedingt wollte und das auch machen würde. Aber für meine Eltern war das auch eine Umstellung, weil ich war noch in der Schule und das war noch bei mir in Vlissingen. Das war bei mir in der Nähe von meiner von meinem Dorf. Und aber Rotterdam war 1,5 Stunden weg. So für meine Eltern war das auch eine Umstellung, weil sie haben mich immer gebracht und jetzt muss ich auf einen Moment nach Rotterdam und mit Schule, wie geht das denn? Und aber das die Schule hat immer mitgearbeitet mit Sparta und mit mir. Ich habe bis 2 Uhr normalerweise bis 4 Uhr Schule gehabt, aber damals habe ich bis 2 Schule gehabt und bin ich danach mit Zug wieder nach Rotterdam gegangen, habe ich trainiert, dann wieder mit Zug zurück nach Chus, heißt der Stadt, und dann ist mein Vater oder meine Mutter mit Auto dahin gekommen und dann von Bahnhof noch 1 Stunde zurück nach Hause, so dann war ich um 8, 9 wieder zu Hause, dann essen, dann noch meine Schularbeit machen zu Hause, schlafen und nächsten Morgen wieder wecken um 6 Uhr mit Bus nach zur Schule. Schule war nicht bei mir in der Nähe, so das war auch 1,5 Stunden mit Bus, dann zur Schule bis 2 und dann jeden Tag so, und das habe ich sehr lange gemacht und so, es war ein langer Weg und aber ja, das war das, wann man etwas erreichen will, dann muss das halt, und ich habe immer dran geglaubt und alles dafür gemacht und ja.
Hattest du da mal irgendwo einen Moment, wo du auch gesagt hast, oh, warum mache ich das alles, wenn du morgens so früh aufstehst und abends zurückkommst? Und
nein, meine Mutter hat auch mal gesagt, ich habe niemals gemeckert, so nie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock nochmal mit Zug. Aber das hat auch, denke ich, damit zu tun, dass es immer für mich Spaß gemacht hat, zu trainieren, und ich war natürlich sehr stolz, dass ich bei Sparta trainieren, spielen durfte, und ja, ich denke, das ist immer wichtig auch, dass es Spaß macht, und für mich hat es immer Spaß gemacht, so ich habe mich immer gefreut auf Training, auf die Spiele, und dann, ja, dann geht es eigentlich von selbst, dann machst du das einfach, die lange Fahrt mit Zug, mit Bus, aber vielleicht war es manchmal anstrengend für meine Eltern, aber später habe ich, meine Freundin lebt ein paar Minuten von meiner Schule, so ich konnte dann später auch da öfter übernachten, dann mussten meine Eltern mich nicht bringen zum Bahn, und musste ich morgens auch nicht um 6 aufstehen, aber um 8, weil dann konnte ich von da aus zur Schule, und dann war es ein bisschen besser. Aber ja.
Aber dir oder euch war es schon auch wichtig, dass du weiterhin zu Hause wohnst. Es gibt ja auch manchmal die Option, dann in ein Internat zu wechseln.
Ja, ich war, wenn ich 12 war, habe ich Probetraining gemacht bei FC Twente. Und dann konnte ich auch dahin wechseln, aber habe ich gesagt, das ist für mich noch zu früh, weil das ist ganz weit weg von meiner Wohnung. Und dann musste ich auch bei Gästeeltern wohnen, und der Verein war super, und ich habe mich auch gut gefühlt dort, aber für mich war der Schritt damals mit 12 noch zu weit, und dann ja, wenn Sparta dann später gekommen ist, dann ja, dann dachte ich, jetzt muss ich es machen. Das war auch besser, weil ich dann, wie gesagt, kann ich noch zu Hause wohnen, und am Ende denke ich auch der richtige Schritt gewesen.
Wie viele Jungs waren damals bei diesem Probetraining oder diesem Testspiel, oder war das, dass du alleine zu Sparta gekommen bist?
Das war ein bisschen am Ende der Saison, das ist immer so, der Jugend, ich kann mich nicht ganz gut mehr erinnern, aber das war nicht so, dass nur Testspiele da waren, waren vielleicht noch 2 oder 3 waren da, und ja, das war ganz neu für mich, weil wenn man Sparta kennt und wenn man Rotterdam ein bisschen kennt, die Jungs sind ein bisschen härter, und die sind, ja, ich sage immer, Sparta ist ein Multikulti-Verein, weil da sind ganz viele verschiedene, wie sagt man,
Nationen, Länder, ja, Kulturen.
Ja. Auch in der Jugend schon ganz viele. Ich glaube, ich war der Einzige oder noch zwei, drei Spieler, die Einzige, die aus Holland kam. Die anderen Jungs sind auch hier geboren, aber andere Herkunft.
Am Migrationshintergrund.
Dann genau, ja. Genau. Und ja, das hat mich auch wieder stärker gemacht, weil am Anfang war das schwierig für mich, weil wir sind, von woher ich komme, sind die meisten ruhig, und hat man auch gemerkt, wenn wir mal gegen Sparta oder gegen einen Verein aus Rotterdam oder eine große Stadt gespielt haben, waren viele Jungs auch ein bisschen vom, wo, was passiert jetzt, weißt du, weil die Jungs waren ein bisschen, wie sagt man, aggressiver, die waren ein bisschen...
Ja. Ja. Haben mehr geredet, ja. Ein bisschen Trash-Talk gemacht.
Ja. Genau. Und
die Bad Boys sozusagen,
ja, aus eurer Sicht. Ja. Und ja, das war für mich auch am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich bin gut aufgenommen, und man muss auch lernen, sich selber zu schützen dagegen. Und ja, das hat mir auch wieder als Mensch auch wieder, konnte ich mich auch wieder weiterentwickeln.
Hast du denn als Spielertyp in der Jugend, das war jetzt ja dann der erste Profiklub, wo du in der Jugend gespielt hast, schon immer dieser beinharte, aggressive Verteidiger, oder
Nein, hat sich da auch was geändert? Nein, ich war eigentlich immer Stürmer, und
okay.
Dann bei JVOZ war ich auch als Stürmer gekommen in der U12. Ja, U12, ich sag's gut. Dann das nächste Jahr eigentlich auf 10. Und dann in der U15 war ich Achter, und ich habe 2 Jahre in der U15 gespielt. Erstes Jahr war ich einen Jahrgang durchgeschoben. Das nächste Jahr war ich Sechser, also dann war ich im Mittelfeld, defensives Mittelfeld. Und bin ich als Mittelfeldspieler auch zu Sparta gewechselt. Dann am Anfang auch nicht immer gespielt. Und dann waren 2 linke Verteidiger waren verletzt, und hat mein Trainer bei der U16 bei Sparta gesagt, ich wollte dich mal dort ausprobieren, und habe ich eigentlich gut gemacht. Und der Trainer damals bei der U17 war Michael Reisiger, und der war, ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber
der ist jetzt Co-Trainer bei Ajax.
Genau, ja. Und der
Legende, niederländischer Nationalspieler, bei Barcelona lange gespielt.
Ajax, Champions League gewonnen, und der war auch Verteidiger und hat damals zu meinem Trainer bei der U16 gesagt, du musst Rick mal ausprobieren als Innenverteidiger. So, das war eigentlich erst mit 15, 16, dass ich wirklich als Verteidiger gespielt habe, und ja, die habe ich dann ein paar Spiele gemacht, und das ging eigentlich ganz gut. Und dann nächstes Jahr bin ich zu U17 gegangen und war ich bei Michael Reisiger, und dann habe ich ab dem immer Innenverteidiger gespielt, und ja, das ist, denke ich, ganz wichtig für mich gewesen, auch vielleicht ein bisschen Glück, dass jemand das gesehen hat in mich. Und dann bin ich nach der U17 ist Michael Reisiger Co-Trainer geworden bei der ersten Mannschaft, und dann dürfte ich auch direkt mittrainieren. So, ja, man muss auch ein bisschen Glück haben. Der war da bei der ersten Mannschaft, und ich habe dann die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft mittrainiert, und die haben dann gesagt, wir wollen gerne, dass du bei uns bleibst bei der Mittrainieren. Habe ich meine Spiele noch bei der zweiten Mannschaft gespielt, und dann, ich glaube, nach ein halbes Jahr war ich noch 16, habe ich mein Debüt gemacht in der ersten Mannschaft, und das ging eigentlich auch wieder gut. Und dann ja, bin ich nicht mehr aus der Startelf rausgegangen. Und ja, diese Menschen bin ich sehr dankbar, weil vielleicht ist dort ein Trainer, der gar nicht auf junge Spieler setzt. Und ja, damals mit Reisiger und Alex Pastor, der ist jetzt in Österreich Trainer bei Altach, habe ich immer auch noch Kontakt mit beide, und ja, damit habe ich Glück gehabt, dass die etwas in mich gesehen haben und dass ich auch spielen dürfte und auch ja, das Vertrauen bekommen habe. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig für mich gewesen, für meine Karriere, sicher der Anfang.
Du hast ja Wir haben das mal rausgesucht, den ersten Profivertrag mit im Januar 2015 unterschrieben, da warst du gerade 16. Das ist dann ja auch irgendwie auch aus der Mannschaft, also was Besonderes als ganz junger Spieler in so einer Profimannschaft dann zu sein, oder?
Ja, ich war, zum Glück war ich nicht alleine, ich war noch mit einem Spieler, der mit mir auch in der Jugend gespielt hat bei Sparta, und der war auch ein Talent. Und mit ihm zusammen bin ich dann, habe ich die Vorbereitung mitgemacht, und der ist auch bei der ersten Mannschaft geblieben und hat auch früh sein Debüt gemacht. Und ja, der ist, hat auch viele Spiele gemacht bei Sparta, ist dann auch gewechselt zu Heerenveen. Der spielt jetzt auch noch bei Heerenveen. Und
wie ist der Name?
Cheryl Floranes. Mhm. Der hat mich auch, ich weiß noch, am Anfang sehr gut aufgefangen, und sind wir eigentlich sehr eng geworden, und jetzt immer noch haben wir auch noch immer Kontakt. Und ich denke, das macht Sparta Rotterdam auch speziell. Die setzen immer auf die eigene Jugend, die haben immer eine gute Jugend, immer gute Jugendmannschaften. Und jetzt immer noch, wenn ich jetzt gucke zu Sparta, die sind immer noch, spielen immer noch jetzt mit 5, 6 Spielen in der Startelf aus der eigenen Jugend, und ja, das ist, denke ich, der Kraft von Sparta unter anderem, weil die nicht das viele Geld haben, dass die gute Spiele kaufen können, aber die machen es immer aus einer Mischung mit Spielen mit Erfahrung und eigene Jugend, und man sieht auch oft, dass Spieler den nächsten Schritt machen nach Sparta Rotterdam.
Wie war es denn damals, als du so eher als Jugendspieler in eine Profikabine gekommen bist? Hattest du da einen großen Respekt, oder bist du dir selbst auch ein bisschen treu geblieben mit deiner Art und warst weiterhin auch draußen?
Auch mal hinter die Bäume geschickt worden.
Ich weiß noch, damals war da kein Platz in der Kabine, so ich musste in der Gästekabine mich immer umziehen. Aber nein, am Anfang, es war ganz neu natürlich und speziell, und auf einen Moment trainierst du mit Profispieler und spielst du in einem Stadion, so das war, ja, ich habe mich riesig gefreut, und die ersten Wochen habe ich nur, ich wollte nur lernen von den Jungs, und ja, das war schon ja, war schon geil, um mal da die erste Training und die ersten Spiele da zu machen. Ja, das war super.
Und pure Freude dann auch und Geilheit auf die Spiele. Nicht, dass du irgendwie auch nervös warst und Angst hattest, als so junger Spieler auf einmal Profi, ja, erste Liga.
Nein, das war damals noch zweite Liga.
Stimmt, ja.
Und bin ich, wie gesagt, nach 15 Spielen habe ich mein Debüt gemacht, und dann bin ich nicht mehr rausgegangen. Habe ich die letzten 20 Spiele habe ich gespielt, und sind wir auch Meister geworden. Und ja, das war natürlich als junger Spieler so, erstes Jahr Profi, viel gespielt, und dann Meister zu werden, zweite Liga, das war schon, ja, ich konnte mich nichts Besseres vorstellen in diesem Moment, und ja, das sind sehr schöne Erinnerungen an mein erstes Jahr als Profi.
Dann gab es den Wechsel zum HSV, ja auch gerade mal mit 18. Ja. Da gab es zunächst ein Testspiel auch zwischen HSV und Sparta Rotterdam in Österreich.
Ja.
1:1, du hast ein Tor geschossen.
Ja, genau.
gab es da schon den Kontakt? Wie war das damals, als du dann vom HSV gescoutet worden bist?
Ja, da war schon vorher Kontakt, und zufällig haben wir dann in Österreich ein Testspiel gegeneinander gehabt, und ja, habe ich ein gutes Spiel gemacht. Und nach dem Spiel Kontakt gehabt dann mit damals noch Markus Gisto und Jens Todt. Und die wollte gerne zu meinem Hotel kommen, um mal zu reden. Und ja, die waren sehr positiv, und die haben mir gesagt, dass die gerne wollen, dass ich zum HSV komme. Und da waren noch ein paar Vereine, wo ich hinwechseln konnte, aber dann hat mein Vater auch, habe ich auch natürlich mit meinem Vater wieder gesprochen, und hat mir direkt gesagt, ich denke, dass der beste Schritt wäre zum HSV und ja, das habe ich dann auch gemacht.
Wer waren denn damals die anderen Vereine und warum der HSV? Wusstest du schon was über den Club?
Naja, natürlich, man kennt, jeder kennt HSV und ich war, ich habe noch ein paar Angebote gehabt in Holland. Ich habe ein Gespräch gehabt bei Freiburg und mein Vater hat, wir waren auch dort und mein Vater hat auch hier alles gesehen beim HSV, das Stadion und alles drumherum. Und ja, dann hat er mich advisiert, nach HSV zu wechseln. Und eigentlich ohne meinen Vater hätte ich es auch gemacht, denke ich. Aber ja, das war für uns klar, dass das HSV der richtige Schritt in diesem Moment wäre, weil HSV ein großer Verein ist, ein super Stadion hat und super Trainingsplätze mit der Campus dabei und ein super alles drumherum, die Facilitäten, ja, sage ich das gut, waren super und ich habe damals hier eine Chance gesehen, um mich hier weiterzuentwickeln. Es war natürlich ein großer Schritt mit 18 und nicht immer einfach mit der Sprache, ein anderes Land, nicht mehr zu Hause wohnen, viel selber machen und aber das, die Jungs hier und der Verein hat mich super aufgenommen und das hat es auch für mich einfach gemacht.
Es gibt noch bei deinem Wechsel noch eine Anekdote, die mal erzählt worden ist, von der ich auch gehört habe, ist, dass du auf dem Platz beim Testspiel mit Papa aneinander geraten bist und du ihn dann sozusagen, als ihn dann das erste Mal, du hattest ihn dann ja ein paar Wochen später als Mitspieler, du noch Respekt vor ihm hattest. Erzähl doch nochmal.
Das war im Testspiel, aber war ein Zweikampf und Papa ist natürlich auch ein aggressiver Typ auf dem Platz und wir haben etwas gesagt zueinander und ein bisschen Streit gehabt und unsere Mitspieler sind dann auch dazwischen gekommen und dann nach dem Spiel wollte ich zu ihm gehen und Entschuldigung sagen, weil ich doch der Respekt hatte, weil ich noch so ja, eigentlich ein kleiner Junge war damals. Und, aber der wollte nichts von mir hören. Er hat gesagt, verpiss dich. Und ja, dann später, wenn ich dann wusste, okay, ich gehe zu HSV, dachte ich auch von, puh, jetzt morgen komme ich in die Kabine, ich hoffe, jetzt ist alles wieder gut. Aber der hat mal, Papa hat mich damals einen Tag vorher geschrieben von, schön, dass du jetzt bei uns bist und Fußball ist Fußball, das passiert, was zwischen uns passiert, es ist passiert und ja, der war auch einer der Erste, der mich geholfen hat hier und mir viel erzählt hat und mich auch auf dem Platz geholfen hat. So, der hat dann eigentlich, daraus habe ich ein gutes Verhältnis mit ihm aufgebaut.
Schöne Geschichte, ja. Vom Streit auf dem Platz zum bisschen Vorbildcharakter dann auch, den er hier für dich hatte.
Ja.
Ja. Hast du die erste Saison beim HSV schon angesprochen? 18 Mal kamst du zum Einsatz, war aber ja eine sehr chaotische Spielzeit mit dem Abstieg, drei verschiedene Trainer.
Ja.
Wie blickst du darauf zurück? Wie hast du das damals so wahrgenommen als junger Spieler?
Ja, das, wie gesagt, das war viel Chaos, aber das war auch neu für mich, weil das habe ich in meiner Zeit bei Sparta nicht erlebt. Da habe ich immer der gleiche Trainer gehabt und hier ist alles noch was größer, der Druck ist größer als beim Sparta, da kann man mal ein paar Spiele hintereinander verlieren und ja, aber das ist auch wieder etwas, wovon ich gelernt habe und ich habe immer gedacht, bei mich selber, egal wer mein Trainer ist, ich würde mein Bestes geben, mehr kann ich nicht machen und ich war noch ganz jung, so ich habe versucht, alles so aufzunehmen und so gut wie möglich zu verarbeiten und ja, auch mit erfahrenen Spielern aus der Mannschaft einfach zugeguckt, wie die das machen und wie das genau geht und viel zuhören und ja, darf einfach davon lernen. Und das war auch neu für mich. Und ja, so habe ich das erlebt, diese Zeit. Und auch mit natürlich der Abstieg, das war auch neu. Und ja, dann sieht man, was Fußball bringen kann, dass es Freude bringen kann, aber dass da auch eine andere Seite ist am Fußball. Und so habe ich das immer erlebt und so mache ich das immer noch. Man kann Spiele gewinnen, man kann Spiele verlieren, man kann gut spielen, man kann schlecht spielen, man kann als Fußballspieler der eine Woche der Held sein, man kann nächste Woche wieder, wie sagt man auf Deutsch?
Depp. Versager, ja, Verlierer.
Der eine Woche bist du gut, der andere Woche sagt man, was macht er? Also, ja. Man muss das immer, in Holland sagt man, mit einem Korreltje Zout nehmen. Das heißt, man muss nicht alles zu ernst nehmen, was gesagt wird, weil viel wird gesagt aus Emotionen und man kann selber sehr gut beurteilen, ob er gut eine gute Leistung gebracht hat oder nicht, und woran das liegt, da haben wir die Trainer dafür und man kann selber auch für sich selber entscheiden, okay, was konnte ich besser machen, aber ich verstehe als Fußballer auch wieder, dass von draußen die Fans natürlich auch ja, etwas erwarten und das ist auch ein Stück weg Emotion, aber das heißt, wenn da Kritik ist, für mich auf jeden Fall, dann heißt das, dass man mehr erwartet und dass du auch mal gezeigt hast, dass du mehr kannst und dass du mehr bringen kannst. Und ja, so erlebe ich Fußball. Ich gebe immer mein Bestes und ich weiß, wenn es mal nicht so gut läuft, dass die besseren Zeiten auch wiederkommen. Und ja, so erlebe ich das.
Wie schaffst du das? Also machst du dann auch so gleiche Sachen danach? Oder also, dass du das nicht an dich ranlässt, oder wie verarbeitest du das?
Schwierig zu sagen. Ich denke, jeder macht das auf ein anderes, andere. Jeder verarbeitet das anders und ich denke immer als Mensch, dass man passiert, ist passiert und ich weiß, man will immer gewinnen und man wird immer 100% geben, aber ja, wenn es mal nicht so läuft oder man muss auch sagen, wenn der Gegner mal besser ist oder ja, Fußball ist so ein Detail-Sport in meinen Augen. Man kann ein super Spiel machen, aber man kann trotzdem verlieren. Man kann ein schlechtes Spiel machen, aber trotzdem gewinnen. Man kann 30 Mal aufs Tor schießen und keiner geht rein und der Gegner kann einmal aufs Tor schießen und der geht rein und man verliert. So, so gucke ich zum Fußball und natürlich gucke ich meine eigene Leistung, gucke ich nicht so nach. Ich weiß, was ich kann und was ich verbessern kann und ich versuche immer dann meine Schwäche zu schützen, sag ich mal, auf dem Platz, dass ich nicht zu oft in eine Situation kommen, dass der Gegner mich oder uns wehtun kann und man versucht, seine Stärke so oft wie möglich reinzubringen.
Das heißt, für dich war auch danach, nach dem Abstieg, auf jeden Fall klar, ich bleibe beim HSV und es kommen wieder bessere Zeiten.
Ja, das war für mich klar. HSV hat mir die Chance gegeben, nach Deutschland zu wechseln in eine großes Land in der Bundesliga zu spielen, dann auch mit 18 schon direkt meine Spiele gemacht. So, das war ja, ich war so froh und ich finde es immer noch der Verein so speziell für mich und ja, das war für mich eigentlich, ich habe keine Sekunde überlegt, ob ich hier bleiben wollte oder nicht. Ich wollte hier unbedingt bleiben, um noch mehr Spiele hier zu machen.
Mittlerweile ist es deine dritte Saison, die du hier spielst. Diese Identifikation, die du jetzt schon durchklingen lassen hast, die wird ja auch den Fans sehr bewusst durch dein Auftreten. Da ist eine besondere Beziehung auch entstanden. Wie wird man Publikumsliebling? Was hast du dazu getan?
Bin ich das?
Würde ich schon sagen.
Ich denke, es ist ein bisschen auch der Art und Weise, wie ich spiele. Ich denke, wenn man diese Podcast hört, weiß man ein bisschen, wie ich bin. Und ich denke, das sieht man auch, wie ich bin auf dem Platz. Auch was ich gesagt habe wegen Ramos Chiellini, dass Ramos auch sehr gut am Ball ist und sehr schön aussieht. Aber wenn ich ihn dann vergleiche mit Chiellini, der ist mehr der Abräumer, der auch mal die dreckige Mitte machen muss. Und ich denke, das ist ein bisschen der Art und Weise, wie ich spiele und wie ich Fußball erlebe. Ich bin auf dem Platz sehr emotional und ich versuche, alles zu geben in alles, was ich mache. Bei mir sieht es vielleicht manchmal was, wie sagt man, mit Energie, dass ich immer Energie habe und das ist, denke ich, ein Grund, deswegen, dass die Fans mich lieben, wegen meiner Art und Weise, wie ich spiele. Und ein anderer macht es wieder anders, ein Mittelfeldspieler macht es wieder wegen seiner geilen Dribblings oder Aktionen, ein Stürmer macht es wegen seiner Tore und sein so jeder hat seine eigene Art, wie er spielt und das hat jeder hat das persönlich und das ist bei jeder persönlich und bei mir ist das in diese Richtung.
Diese Emotionen, die finden die Fans halt dementsprechend trotzdem ziemlich geil, wenn einer so richtig mit Energie dabei ist bei der Sache. Warst du früher selber auch mal Fan? Standest du mal in der Kurve?
Beim Ajax war ich oft früher, wenn ich jung war, mit meiner Familie und dann fand ich auch schon geil zu singen und so. Fan sein ist, denke ich, auch etwas Besonderes. Sicher bei so einem Verein hier wie beim HSV. Und ich weiß auch sicher, dass ich nach meiner Karriere auch noch viele Spiele besuchen werde und vielleicht mal auch als richtiger Fan, ich weiß es nicht, aber ich werde nie nach meiner Karriere aufhören, Fußball zu gucken und Stadion zu besuchen.
Wo bist du denn heute mal Fan, wenn du dann mal guckst, wenn du die holländische A-Nationalmannschaft guckst oder ist es ein anderer Sport, wo du dann wirklich mitfieberst und auch mal laut wirst oder dich ärgerst dann?
Nein, ich gucke eigentlich nicht viele andere Sportarten. Ich gucke viel Fußball und ich verfolge immer Sparta noch und die sind jetzt auch wieder erste Liga und das Ziel war dieses Jahr auch in der erste Liga zu bleiben und die sind auf einem ganz guten Weg und dann bin ich mal ein bisschen aufgeregt manchmal, wann die spielen und dann hoffe ich auch extra, dass die gewinnen und ich habe noch Kontakt auch mit Leute dort und da schreibe ich auch mit und auch Mitspieler, wie gesagt, der Junge, der jetzt bei Heerenveen spielt oder Dumfries bei BSV, habe ich immer noch viel Kontakt mit und auch diese Spiele, die gucken auch zum HSV, wann ich spiele und dann zittere ich ein bisschen und hoffe ich immer für die Jungs auch, dass die gewinnen. Dann bin ich ein bisschen Fan, aber nein, in diesem Moment bin ich Fan, Spieler und Fan von HSV und supporte ich am meisten dann noch Sparta Rotterdam neben HSV.
Bist du dann auch mal aufbrausend? Also kannst du dich auch mal richtig aufregen oder jubelst du da? Also nimmst du mal so konkret mit, wie guckst du so ein Spiel an am Laptop oder iPad?
Ja, liegt dran, ob meine Freundin Fernsehen gucken muss, anders gucke ich auf Laptop. Aber wenn ich Zeit habe und ich bin zu Hause oder manchmal auch sind wir unterwegs mit Zug oder im Hotel, dann ein Sparta spielt, dann gucke ich immer auf mein Handy oder auf meinen Laptop. Ja, dann bin ich Fan. Ja.
Wir selbst haben ja ganz besondere Fans, die HSV-Fans, das merkt ihr ja auswärts, wie auch hier im Volksparkstadion. Nimm uns auch da mal mit, wie ist das als Spieler auf dem Platz? Kriegt ihr das alles richtig mit? Pusht es auch gerade dann auswärts besonders nochmal, wenn da nochmal in so einem Auswärtsstadion die HSVer zu hören sind?
Ja, sicher. Und ich habe schon öfter gesagt, das führt immer für mich und für die ganze Mannschaft fühlt das an, dass wir nicht alleine sind. Und das führt so ein Stück weg für das vertraut. Und ja, das pusht mich als Spieler noch mehr, um das Spiel zu gewinnen. Und das geht, denke ich, für die ganze Mannschaft.
Wie schmerzhaft sind dann so Niederlagen wie jetzt am vergangenen Wochenende?
Ja, das tut sehr, sehr weh, weil man weiß vor dem Spiel, man weiß vor dem Spiel schon, okay, wenn wir heute gewinnen, dann wissen wir, dann wird es eine richtig geile Atmosphäre im Stadion sein. Und nach so einem Spiel, dann ist in diesem Moment ist das Gefühl einfach scheiße, weil du hast Bock auf nichts, du hast keinen Bock, etwas noch zu machen diesen Tag. Meine Familie war da, aber eigentlich, eigentlich hat man Bock auf nichts, man will einfach zu Hause sein und auf der Bank sitzen und so einem Moment kann ich auch nicht gut nachdenken über das Spiel, dann ist man nur böse und niedergeschlagen, dass man nicht gewonnen hat und ja, dass solche Tage tun sehr weh und das war so ein Moment letzte Woche.
Tauschst du dich mit Fans dann auch aus über so Gedanken, die man dann auch hat, oder?
Ich habe Kontakt mit ein paar Jungs und dann sieht man, die fühlen sich eigentlich genauso wie ich und das wird bei mehreren Spielen so sein. Das Gefühl, das ist das schlechteste Gefühl eigentlich für mich in meinem Leben, ist das schlechteste Gefühl, was man haben kann. Und ich sage auch immer, wann ich mal mit meinem Vater rede oder Freunde oder kann auch Mitspieler sein, da gibt es nichts Besseres im Leben, als nach einem Sieg sich hinzusetzen in die Kabine und sich einfach freuen über das, dass die 90 Minuten vorbei sein und dass man 3 Punkte hat, da gibt es nichts Besseres. Und am liebsten wollen man das jedes Wochenende erleben, aber ja, das ist nicht immer möglich, vielleicht nur dieses Jahr beim Liverpool, aber nein, das kann, ich sag immer, wann man gewinnt, dann ist das Leben für eine kurze Zeit ein bisschen schöner und sicher, wenn man zum Beispiel am Freitag spielt und man gewinnt, dann hat man ein ganzes Wochenende, wo man sich freuen kann, aber man weiß auch wieder, nächste Woche ist wieder neu und muss wieder fängt es wieder bei 0-0 an und muss man wieder alles geben, um das Gefühl wieder zu bekommen, weil das kommt nicht von alleine.
Jetzt hast du ja auch Einfluss mittlerweile als Vizekapitän auch so auf die Mannschaft. Wie nimmst du das Amt denn eigentlich so wahr? Und nimmst du genau das, was du jetzt beschreibst, gibst du das dann auch weiter an die anderen Spieler?
Ja, ich denke nicht, dass ich eine Rede halte oder es ist mir, denke ich, auch wie ich auftrete auf dem Platz. So bin ich auch ein bisschen in der Kabine und auch im Training, ich bin immer dabei mit meiner Energie, ich rede natürlich auch viel auf dem Platz. So, ich denke, das ist ein Stück weg meine Kraft als Vizekapitän. Ich muss auch sagen, ist auch neu, weil zum Beispiel Aaron Hunt ist für mich immer noch als Kapitän ein Vorbild und sind auch manchmal Momente, was ich von ihm abschaue, dass ich gucke, wie er das macht. Und der ist natürlich viel, viel, viel mehr Erfahrung hatte als ich. Und Ja, da kann ich auch noch von lernen, wann ich mal irgendwann vielleicht mal Kapitän bin. Ist nicht, dass es etwas ändert für mich, wann ich der Band umhab oder nicht. Ich bin immer das Gleiche. Natürlich macht es mich stolz, dass es mal kann und dass ich als Kapitän auf den Platz kommen kann. Aber ja, das so versuche ich das. Ich versuche das so machen wie immer, wie ich bin. Und ich versuche die Jungs, wo ich kann, zu helfen. Aber das ist, dafür musst du nicht die Band unbedingt umhaben. Das kann auch jemand sein, der noch nie Kapitän war. Dass jeder versucht, sich zu helfen. Und als Kapitän ist, denke ich, wichtig, dass man Ruhe ausstrahlt, wann es mal nicht läuft. Und ja, das ist etwas zum Beispiel, wovon ich sage, das macht Aaron immer gut in meinen Augen. Der ist immer ruhig und vielleicht ich bin mal auch, wenn ich den Band mal nicht umhab, bin ich vielleicht auch mal bisschen aggressiver, aber wann ich der Band dann umhab, weiß ich auch manchmal, in manchen Momenten muss ich einfach mit Kopf dabei sein und ja, wissen, was für Signale ich auch ausstrahle. Und da muss ich nicht muss ich nicht um alles, was passiert, schreien oder dass ich ein bisschen unruhig bin. Da muss man auch mal ausstrahlen, dass man alles unter Kontrolle hat und dass deine Mitspieler sich hochziehen können an dich. Und ja, so sehe ich das.
Da kommt dann eher wieder der Vater durch, ne? Taten sprechen lassen, was du vorhin
Ja,
gesagt hast, man muss
genau.
eher was sprechen lassen, bevor man sich nur aufregt.
Ja.
Also schon eine Entwicklung, die du auch selber so, du hast mal gesagt, dass du auch in Hamburg persönlich dich vor allen Dingen auch weiterentwickelt hast, natürlich auch sportlich, aber auch, das gehört da auch dazu.
Ja, das ist auch etwas, das ist sportlich, aber auch als Mensch, wenn man so jung ist und noch die Bänder noch nicht getragen hat, dann denkt man über manche Sachen gar nicht nach. Zum Beispiel Kapitän, was bedeutet das? Und ja, das in dieses Jahr habe ich davon gelernt. Und zum Beispiel, ich habe mal mit Bakary Jatta, rede ich auch viel mit, und der sagt auch manchmal, du bist ruhiger geworden. Und ja, das sind Sachen, denke ich, was ich dann dieses Jahr wieder extra auch gelernt habe damit. Und das bedeutet auch viel, dass die Mannschaft mich dafür gewählt hat. Und ja, manchmal bringt es vielleicht auch als junger Spieler ein bisschen extra Druck mit, um die Bänder zu tragen. Aber für mich macht es vor allem stolz und ja, kann ich nur glücklich sein, dass ich das machen darf.
Hat man denn auch bestimmte Privilegien, also Sachen, die man als Kapitän machen darf in der Kabine?
Nein, nein. Jeder ist gleich und
Wer legt die Musik auf?
ja, ich oft, aber ohne Kapitänsbinde, da mache ich es, denke ich, auch. Aber nein, unterschiedlich. Ich mache mal Musik. Gideon Jung hat gute Musik. Nicht jeder mag meine Musik so. Aber vor dem Spiel mache ich schon oft. Ich habe einen Remix, den ich oft mache mit guten Beats und
Wir haben nämlich zu dem Musikgeschmack von dir eine spezielle Frage von einem Mitspieler.
Hallo, hier ist der Polle zum Podcast. Ich eine ganz spezielle, und zwar ist dir bewusst, dass keiner deinen holländischen Rap hören möchte, weder vorm Spiel noch nach dem Spiel, noch vorm noch nach dem Training, außer vielleicht Timo Letschert. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Podcast und ja, vielleicht in Zukunft eine etwas breitere Auswahl an Playlists für die Stimmung in der Kabine.
Ja, das war Julian Pollersbeck. Der auch. Du hast deinen Musikgeschmack aber auch schon selber eingeschätzt, dass das nicht bei jemandem kommt.
Nein, das hatte ich schon gesagt. Nein. Zum Beispiel mit Timo bin ich ganz auf einer Linie, der mag meine Musik auch, aber das kommt, weil wir die Musik kennen und der Sprache natürlich, viele verstehen es auch nicht, was da gesagt wird. Und manchmal bin ich im Kraftraum oder in Kabine mit Timo alleine und dann machen wir diese Musik richtig laut an und dann freuen wir uns. Aber wie gesagt, wie Paula sagt, ich muss manchmal damit rechnen, dass nicht jeder meine Musik mag. Auch der Trainer hat mal gesagt, dass er meine Musik nicht mag. So, ja, dann muss ich mit was anderes kommen manchmal.
Gut, ist vielleicht bei Poller ist Musikgeschmack auch so, man weiß das nicht.
Ja, Paula mag, glaube ich, deutsche Schlager.
Kommt auch nicht bei jedem vielleicht.
Das mag ich auch nicht.
Da treffen ja auch zwei Welten dann aufeinander.
Ja.
Ja, du bist aber auch sonst jemand, der sehr gut in der Mannschaft, also man wird ja zum Kapitän noch nicht gewählt oder im Mannschaftsrat, weil man irgendwie gerade da war, sondern weil die anderen Spieler auch einen, ja, bestimmt seine Eigenschaften mögen und du bist jemand, der auch viele zusammenbringt, wie wir so aus der Mannschaft hören. Du gehst halt auch ganz viel mit allen essen oder verstehst dich gut. Bist du jemand, der so zwischen den mit den verschiedenen Leuten auch gut kann?
Ja, ich denke, ich bin ein sehr offenes Mensch und ich kann mich gut verstehen mit vielen. Ich bin, denke ich, auch einfach zu erreichen für jede. Und ich versuche auch ja, mit vielen Jungs Kontakt zu haben. Auch neben Fußball manchmal was zu essen und manchmal was anderes zu machen, weil du siehst die Jungs immer in Kabine und auf dem Platz und sind unterwegs mit HSV und manchmal ist es dann auch schön, dass man neben dem Fußball man der andere Seite von jemandem sehen kann und ich weiß nicht, dass ich jeden Tag oder jede Woche mit den Jungs essen gehe, aber wenn jemand mich fragt, dann versuche ich immer Zeit zu machen. Und ja.
Wir haben dafür auch noch eine Frage von auch einem Kollegen, die auch mit Essen zu tun hat.
Was ist dein Lieblingsgericht bei Vapiano?
Das war Gideon Jung.
Gideon, ja, da habe ich gehört.
Und da habt ihr eine besondere Geschichte, glaube ich.
Ja. Wir waren auch letztes Jahr vor allem waren wir oft vor Piano, weil es einfach zu essen, es geht schnell und es kann auch gesund sein. Wie gesagt, kann auch gesund sein. aber vor Piano habe ich immer ein Rezept gehabt, wovon die Jungs gesagt haben, wieso machst du das? Und ich habe oft Pasta Carbonara gemacht mit Garnelen und mit Rindfleisch dadurch und ja, für die Jungs war das zu viel, zu viel Fleisch, aber ja, ich fand es sehr lecker, aber ich denke, ja, letztes Jahr, vor 5 Monaten oder so, habe ich einmal dort gegessen, auch das gleiche Rezept, was ich liebe und dann hatte ich nach dem Essen hatte ich richtig viel Bauchschmerzen und später hat der Doktor auch konstatiert, dass ich Lebensmittelvergiftung hatte, aber das hat nicht mit meinem Rezept zu tun, das denken die Jungs,
Denken die Jungs.
weil das
Wer
habe
weiß.
ich schon für 5 Jahre oder so immer gegessen, auch in Holland. Aber seitdem, muss ich sagen, bin ich nicht mehr bei Fabiano gewesen. Nur, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich vertraue es nicht mehr. Und aber ich denke, der Tag kommt noch, dass ich mal wieder hingehe.
Man merkt schon, wir wandern jetzt so ein bisschen ins Private ab, um nochmal so den Menschen Rick auch kennenzulernen, der hinter dem Sportler steckt, nachdem wir so viel über den Sport jetzt gesprochen haben. Wie würdest du denn dich beschreiben im Privatleben? Bist du da auch ruhig mal oder kommt diese ehrgeizige, aufbrausende Art auch da mal durch?
Ich bin ruhig und ich bin immer, ich sitze nicht gerne, wie sagt man, ich bin immer, ich bin immer aufgeregt, ich habe immer Bock, was zu machen und wenn jemand, wie gesagt, wenn jemand mich fragt, hast du Bock, das zu machen, ja, ich bin, wie gesagt, ein einfacher Mensch, ich finde vieles finde ich gut und wenn jemand Bock hat auf zu bowlen zu gehen oder zu frühstücken zusammen, dann werde ich immer Zeit machen. Ich bin nicht jemand, der den ganzen Tag auf der Couch liegt und nichts macht. Ich habe immer Bock, was zu machen und ja, so da, das bin ich. Das ist Rick, denke ich. Ich bin auch bekannt, denke ich, in meiner Freunde Gruppe in Holland. Meine Freunde wissen, wann ich in Holland bin, dann passiert was. Dann ich habe immer, da habe ich Bock, die Jungs zu sehen und organisiere ich viel und ja, so bin ich, denke ich, und auch in der Familie bin ich auch, denke ich, so.
Also wenn ihr zu Hause Karten spielt, ist es nicht so, dass du die Karten mal durch den Raum schmeißt, weil du
Na,
verloren hast.
Spiele ist anders.
Ah!
Spiele will ich immer gewinnen, ob das dann auf dem Platz ist oder Kartenspiel zu Hause.
Okay.
Spiele will ich immer gewinnen, aber nein, ich habe mehr gemeint so von Sachen, Unternehmen.
Okay.
Bist du jemand, der gut die Nerven behalten kann? Also wir haben jetzt gelernt, so auf dem Platz manchmal nicht, bei Spielen auch nicht. Was ist so, wenn du dich im Straßenverkehr aufhältst? Bist du da mal?
Ja, kann ich auch
Ja.
schnell aufgeregt sein, wenn jemand mal nicht durchfährt oder wenn man zum Beispiel abends oder so, wann darfst du 50 fahren und das ist kein, wir sagen immer, kein Hähnchen auf dem Weg, dann denke ich, ja, dann kannst du doch mal 70 oder 80 fahren, aber dass die dann immer noch 50 fahren, dann denke ich, Mann, fahr mal durch oder. Manchmal auch im Auto denke ich, wenn man ein bisschen nachdenkt und clever ist, kann man viel schneller etwas machen. Oder zum Beispiel, ich will jemand vorbeifahren, aber dann fährt jemand links auf dem Spur, dann kann ich nicht nach links und dann steht er vom Ampel vor mich und dann fährt er nicht durch und dann muss ich immer hinter ihm bleiben. Dann denke ich, okay, gib mir 2 Sekunden, dass ich vor dich gehen kann und dann kannst du hinter mir so schnell fahren, wie du willst, aber dann kann ich schneller fahren. Und aber ich weiß, wo die Blitze
Okay.
stehen, so. Das ist kein Problem.
Wie ist das denn so mit Handwerkssachen oder so? Hast du da Geduld? Also wenn du zu Hause was anbringen musst oder was Technisches einrichten musst? Also ich kenne das auch. Wenn das nicht funktioniert gleich, dann muss ich weggehen. Dann muss ich einmal um die Bäume gehen, 5 Minuten.
Ja, zum Beispiel du meinst IKEA und so,
Ja, zum
ja.
Beispiel Möbel aufbauen oder einen Fernseher einrichten oder
Nein,
keine
das
Ahnung.
ist zum Beispiel, das mag ich zu machen, weil, weiß nicht, wenn ich es dann gemacht habe, denke ich, oh geil, weißt du, das gibt mir auch ein gutes Gefühl und aber ich muss sagen, meine Freundin kann es eigentlich, sie ist auch technisch, sie braucht nicht immer meine Hilfe. Und ja, mit der Hand, ich mache nicht so viel mit der Hand mehr, mit meinen Füßen, aber sonst mit meinen Händen, ja, geht. Ich bin nicht super, aber wenn ich mal einen Tisch oder so, oder eine Lampe oder der Couch, ja, dann kann man mich anrufen, dann kann ich. Wollte ich
Okay.
gerne helfen.
Dann rufe ich dich bald mal an, dass du mir die Lampen auswechselst im Flur. Deine Freundin hast du gerade angesprochen. Puck, die kennst du schon aus der Schulzeit, ist das richtig? Also schon sehr
Sehr
lange, oder?
lange.
Wie habt ihr euch kennengelernt damals?
Puh, dann war ich, denke ich, 12. 12 oder 13. Sie war 12, ja, sie ist ein paar Monate jünger als ich. Ja, schon ganz, ganz früh. Sie war noch nicht in meiner Schule, sie war eine noch andere Schule, aber ich habe ihre Schwester schon gekannt und Ja, so ist es eigentlich gelaufen. Der Schwester hat mal, ich war gut befreundet mit ihrer Schwester und ihre Schwester hat damals, das hatten wir noch BlackBerry, hat mal gesagt, ich kenne eine schöne Junge für dich. Und ja, so ist das gegangen. Eigentlich wegen der Schwester haben wir uns kennengelernt und ja, so haben wir uns kennengelernt, ja.
Und seit wann seid ihr zusammen? Also wenn du die mit 12 schon kennengelernt hast?
Ja, seitdem.
Ungewöhnlich, ne? Das ist ja schon besonders.
Ja,
Ja.
ja.
Und sie ist jetzt auch mit nach Hamburg gekommen und ihr wohnt hier das erste Mal zusammen, ist das richtig?
Ja, ich habe in Holland erst noch 2 Jahre mit einem Mitspieler zusammen gewohnt. Und dann ja hier in Hamburg erstes Mal.
Und ihr seid nicht nur zu zweit zu Hause, wie wir gehört haben. Und wir haben nämlich auch eine Frage von deiner Freundin vorbereitet.
Hey Rick, Böck hier. I have a question for you. Neben wem wachst du lieber aus? Neben mir oder Avi? Have fun with all the questions.
Nochmal, wachst du lieber auf?
Ja, neben wem wachst du lieber auf? Neben ihr oder neben Evi? Du musst erklären, wer Evi ist.
Avi ist mein Hund. Ich muss sagen, ich wache sehr gerne auf. Boah, schwierige Frage. Am liebsten mit beiden. Das ist, denke ich, das richtige Antwort.
Ja, diplomatisch ausgedrückt.
Ja, sehr diplomatisch. Aber genau, Evi ist ein Zwergpinscher oder
Ja, Pomeranian.
Pomeranian, okay.
War am Anfang vielleicht nicht, wenn man den Hund sieht, weiß man, denke ich, direkt, das war nicht meine Auswahl. Aber ich muss sagen, der ist sehr, sehr süß und der ist sehr klein, aber auch wenn er so klein ist, ist er schon. Hat keine Angst für andere Hunde und der spielt gerne mit dem Ball. So, ich spiele auch Fußball mit ihm und ja, der läuft hinter jedem Ball, den ich werfe oder schieße, läuft er hinterher. Und ja, ich denke, es ist nicht mein letzter Hund. Vielleicht wollte ich noch mal einen Hund dabei nehmen auch oder später. Aber dann,
Der wird dann größer,
ja, der wird größer. Aber ich muss sagen, dieser Hund macht sehr viel Spaß und ja, ich freue mich, wenn ich zu Hause bin, meine Freundin zu sehen, aber auch mein Hund, der steht immer schon vor der Tür zu warten und ich gehe oft Stadtpark, gehe ich oft raus mit ihm und mache ich einen Spaziergang und ja, ist auch manchmal gut, denke ich, neben Fußball, dass man manchmal einfach Handy zu Hause mit dem Hund raus und ja, einfach genießen von das Wetter, aber das ist nicht so oft hier, aber zum Beispiel Sommer ist super, weil ja, dann macht es auch noch mal extra Spaß mit dem Wetter.
Wie wird das Thema Fußball bei euch besprochen mit deiner Freundin? Ist sie auch Expertin mittlerweile, oder?
Nein, kein Experte, aber sie war auch bei Sparta schon dabei und ja, sie weiß schon auch, ob ich gut gespielt habe oder nicht. Das kann sie schon beurteilen. Aber sonst, sie freut sich immer im Stadion zu sein, auch hier mit den Fans und so. Und ja, sie will, ja, sie su supportet mich. Und nein, Kritik muss ich nicht erwarten von sie. Vielleicht gibt es mal Kritik, aber das nehme ich nicht so ernst.
Okay. Stimmt es, dass Ihr Opa auch ein besonderer Fußballexperte ist?
Ja. Der Bruder von der Großmutter von meiner Freundin ist Piet de Visser. Der war Fußballtrainer früher, ist dann später Scout geworden, Chef beim PSV Eindhoven und wo der am meisten scoutet war damals in Brasilien, hat dann viele Brasilianer zum PSV geholt, wie Gomez, der Torwart, der Der ist dann später von PSV nach Chelsea gegangen, ist da jahrelang, ich glaube, wie lange weiß ich nicht, ich glaube schon 30 oder so Jahren, ist er war der rechte Hand von Abramovic, war immer mit Abramovic unterwegs und hat ja, auch für Chelsea viele Brasilianer geholt, wie Willian, Oscar, Ramirez, David Luiz, Lukaku hat er auch da in so, ja, das ist mal der Fußballseite von der Familie von meiner Freundin und ich treffe auch, wenn ich Urlaub habe, ist er auch oft da und ja, mit ihm dann gibt es nicht anders über Fußball zu reden. Ich kenne keinen Mensch, der Fußball mehr liebt als ihm. Das ist wirklich so. Der hat auch sein eigenes Buch und da hat José Mourinho auch geschrieben, dass er keiner kennt, so wie ihm, der wirklich Fußball atmet. Der hat ein paar schwere Krankheiten auch gehabt und deswegen heißt sein Buch heißt Fußball als Medizin. Fußball hat ihm immer wieder auf die Beine gebracht und boah, ich kann so viele Geschichten erzählen von ihm, aber ja, schon krass, was er erlebt hat, wie er Fußball erlebt. Der hat seine eigene Fußballschule in Ghana und ich wollte gerne mal mit ihm zusammen dahin zu gucken, wie das geht, weil der holt Talente dort, die normalerweise keine Chance bekommen zu dieser Fußballschule. Die Jungs können dort schlafen, Schule, trainieren zwei, dreimal am Tag und damit spielt er dann viele Turnieren auch in Europa und da sind auch schon ein paar Jungs davon eine Fußballschule dann in Europa jetzt gewechselt und ja, verdienen Geld mit Fußball. Also, das ist eine schöne Sache und ich will gerne mal dahin und hingehen zu sehen, wie, ja, wie das geht und das finde ich ganz interessant.
Super interessant, also ja. Was er dann so auch alles erlebt hat. Ich glaube, dann geht es nur um Fußball, ne? Wenn ihr euch mal trefft, dann, ja, dann wahrscheinlich und mit deinem Vater noch zusammen und
nein, mein Vater ist nee. Dann nicht so oft dabei, okay. Aber man sagt, der Familie von meiner Freundin weiß, wann ich da bin, geht es viel über Fußball ja. Und wann er dann auch noch dabei ist, dann geht es nur über Fußball. Und der ist noch schlimmer als ich, so soll ich mal sagen. Aber ja, ich finde es natürlich richtig geil, weil der so viele Geschichten hat und ich natürlich auch viele Spiele, viele Talente kenne und er kennt eigentlich jede Spiele, den ich kenne, kennt er auch, aber dann ja, als Scout und ja, ganz interessant, was er auch erlebt hat als Scout in Brasilien, in ja, ganz krasse Geschichte auch.
Und ist, du sagst, er hat das Buch geschrieben, Fußball ist ist Medizin, ist das auch ja. Deine Medizin, Fußball?
Ja, kann man sagen, ja, ich Als Fußballer, wenn du mal, ich sag mal, du hast schlechte Laune oder so, wenn man auf dem Platz steht, vergisst man alles eigentlich und ja, das kann man sagen, ist ein Medizin für, aber ja, ich find schon eine geile Anekdote, sagt man, oder Fußball als Medizin, ja, und, ja, man muss es mal, es geil, um dieses Buch mal zu lesen.
Okay, wir werden uns das mal...
Ja, ich habe ihn schon drei, vier Mal so ganz durchgelesen.
Okay, cool. Wie häufig bist du denn noch in der Heimat, im Südwesten der Niederlande, in Axel, in dem kleinen Dorf?
Nicht so oft. Eigentlich so, wenn ich Länderspielpause habe, dann muss ich nach Holland und oft, wenn ich dann hier, ich sag mal, Samstag wegfahre, muss ich oft dann am Dienstag oder so da sein. So, dann fahre ich am Samstag nach Hause, bin ich Samstag dann da. Und dann habe ich noch ein paar Tage, dann besuche ich meine Freunde, meine Familie. Dann bin ich da. Und sonst eigentlich nicht. Nur Länderspielpause und dann Winterpause, Sommerpause bin ich da. Sonst bin ich in Hamburg.
Aber das ist für dich schon die Heimat und da hast du auch deine besten Freunde oder deine längsten Freunde, die dann noch da sind, die auch da immer noch leben?
Ja, die sind alle noch da und ja, wenn ich da bin, dann treffe ich mich mit diesen Jungs und ja, die lieben auch alle Fußball und die kommen auch, wenn die Zeit haben, kommen die auch hier vorbei. Die kommen gerne auch zum Hamburg Spiele gucken und ja, das sind man natürlich die besten Freunde, die man von Jungs ab an schon Freunde waren und jetzt immer noch und ja, das ist schon speziell, es ist nicht immer ideal, dass man so weit weg wohnt, man sieht einander nicht so oft, aber wir haben viel Kontakt auch telefonieren, schreiben viel und ja, wie gesagt, in die Pausen, wenn ich zu Hause bin, dann sehe ich die Jungs fast jeden Tag.
Wie ist das mit Freunden im Fußballbereich? Hast du da auch über die Jahre welche gehabt, die dann auch was Besonderes sind?
Ja, wie gesagt, die Jungs, wo ich mit angefangen bin bei Sparta, haben wir immer noch eine WhatsApp-Gruppe mit, ich glaube, sechs Jungs und keiner davon spielt jetzt noch bei Sparta so, und alle sind eigenen Weg gegangen, aber wir sind immer noch sehr eng zusammen und wir planen auch immer, zum Beispiel jetzt Sommerpause werden wir auch wieder treffen, gehen wir essen zusammen und ja, sonst machen wir ja natürlich auch Witze und so, viel Spaß machen wir in die Gruppe oder wenn mal was passiert bei jemand auf dem Platz, dann schreiben wir und ja, das ist gut zu haben, um immer noch Kontakt mit den Jungs zu haben, wo du mit angefangen bist, weil für viele von diesen Jungs ist es auch angefangen als Profi beim Sparta und immer noch haben wir viel Kontakt.
Und gibt es auch welche, die es nicht geschafft haben?
Ja, gibt es auch Jungs, ja.
Auch welche, die mit dir den Traum sozusagen gelebt haben, auch Fußballprofi zu werden und
Ja, in der Jugend natürlich, die ganzen Jungs, die wurden alle das Gleiche, das ist Profi werden und ja, das ist nicht, das zeigt auch, dass es nicht für jeder so läuft, wie du willst und dass man Glück haben muss und sehr dankbar sein muss, dass man mit Fußball sein Geld verdienen kann und ja, es ist etwas Besonderes, etwas sehr Spezielles, Profispieler zu sein und dann das muss man wissen als Spieler.
Hast du dir eigentlich mal Gedanken gemacht, was passiert wäre, wenn das nicht geklappt hätte? So.
Ah, nein, eigentlich nicht. Ganz schwierig. Ich habe jetzt immer noch, denke ich manchmal darüber nach, was hätte ich dann machen können, aber nein, keine Ahnung.
Und da du so heimatverbunden bist, ist das aber so ein irgendwann so ein Ziel, wenn man ganz weit nach vorne guckt, irgendwann ist wieder die Heimat angesagt bei dir, also dass die Leute auch wieder zurückkommen und sich da dann in Axel alle wieder sozusagen treffen und
Ja,
oder.
ich denke, ja, ich weiß eigentlich sicher nach meiner Karriere, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber ja, dann denke ich, wäre es schon geil, dass ich dann da in der, ich weiß nicht, zweite, dritte, vierte Mannschaft spiele mit meinen ganzen Freunden. Das wäre dann auch nochmal ein Traum nach meiner Karriere, aber dann auch, ja. Um wieder die Jungs jeden Tag zu sehen, natürlich, und dann Fußball zu spielen mit den Jungs, das wäre, weil da habe ich früher, bin mit den Jungs aufgewachsen, habe in die Jugend mit den Jungs gespielt und ja, jetzt ist das nicht mehr möglich, aber ja, das wollte ich nochmal erleben, ja.
Das ist ein festes Ziel für dich, dass du die Großstadt wieder gegen das Land austauscht nach deiner Karriere, zurück zu den Wurzeln.
Ja, sicher. Ich weiß sicher, dass ich nach meiner Karriere in Holland wohnen wollen. Und ja, ich weiß nicht in Axel, aber ja, die Chance ist da.
Und dann eiferst du deinem Papa nach und wirst deinem eigenen Nachwuchs.
Genau.
Fußball nahelegen, ja.
Hoffentlich. Nein, hoffentlich. Wenn ich mal einen Sohn habe, dann ist nicht, dass ich denke, der muss machen, was er will. Aber ja, für mich wäre es natürlich super.
Ja, ja, damit haben wir den Kreis geschlossen, würde ich sagen. Und ich die Tour durch deine Karriere war sehr nett, sehr spannend.
Ja.
Viele Anekdoten und
viele Geschichten.
Schöne Einblicke.
Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir haben den Kreis vom ersten Mal gegen Waldreden bis zum Schluss wirklich geschlossen. Sehr interessant und wir hoffen, dir hat das auch so gefallen wie uns.
Ja, hat mich gefreut.
Und ja, damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es den nächsten Gast im Podcast gibt und bis dahin natürlich wie immer nur der HSV.